Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Lieber Herr Dr. Lelei, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes.
Ja, vielen Dank, Herr Krabel.
Heute wollen wir sprechen über das Erscheinungsbild von Mitarbeitern und was der Arbeitgeber eigentlich vorschreiben kann. Immer wieder geht es nicht nur im Staatsdienst, aber dort in der Regel mit großer medialer Begleitung um das Erscheinungsbild von Angestellten. Und ganz grundsätzlich interessiert mich da, inwiefern darf der Arbeitgeber eigentlich hierauf Einfluss nehmen?
Ich denke, Sie haben die ganz wichtige Unterscheidung, Herr Krabbel, schon angesprochen, nämlich die Unterscheidung von denjenigen, die im Staatsdienst arbeiten und denjenigen, die in der freien Wirtschaft arbeiten. Und wie Sie richtig sagen, da gibt es natürlich auch in der Rechtsprechung eine unterschiedliche Herangehensweise. Aber warum ist die unterschiedlich? Weil eben im Staatsdienst, und da spielen diese Fälle ja auch, im Staatsdienst wir es mit Funktionen, mit Tätigkeiten zu tun haben oder zu tun haben können, nicht überall, aber da, wo der Staat sozusagen dem Bürger gegenübertritt, wo eine hoheitliche Tätigkeit ausgeübt wird, also das klassische Ober-Unterordnungsverhältnis. Und da auch eine Rolle spielt natürlich, dass wir in einem weltanschaulich und religiös neutralen Staat ja leben, nicht, wo also der Staat sagt, ich behandle Weltanschauungen und Religionen gleich und will auch nicht aus meiner Sicht als staatlicher Repräsentant in der einen oder anderen Art mich vereinnahmen lassen. Das Ganze ist ein bisschen ähnlich, aber doch auch abgeschwächt. Da, wo Unternehmen Mitarbeitern eine bestimmte Kleidung vorschreiben oder umgekehrt sagen, ich möchte bestimmte Art von Kleidung nicht haben, da hat das natürlich nichts mit irgendeinem Über- oder Unterordnungsverhältnis zu tun, sondern das hat einfach immer was damit zu tun, wie laufen meine Kundenbeziehungen. Denn die Fälle, die wir da kennen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, die sind fast immer in diesem Kundenbeziehungsbereich, ne, wo das Unternehmen also sagt zu seinen Leuten, hört mal, ich möchte gerne, dass ihr dieses oder jenes anzieht, nicht? Also im Casino das dunkle, die dunkle Kleidung, nicht? Also elegant, sportlich, sagte man früher, oder eben im Einzelhandel eine Art und Weise gekleidet, dass es vielleicht zum Corporate Identity des Unternehmens passt. Das ist also ein bisschen was Unterschiedliches, allerdings eben im Staatsdienst schon eine relativ vom Verfassungsrecht geprägte Konstellation.
Dann lassen Sie uns nochmal die beiden Hälften quasi auch teilen und sagen mal, ja, wie sieht's denn aus bei den staatlichen Arbeitgebern? Das heißt, im Moment gibt's, glaube ich, einen aktuellen Fall, der sich mal wieder darum dreht, ob ein Polizist ein Tattoo tragen darf, beziehungsweise wie dieses aussehen darf, ob das gezeigt werden darf oder nicht. Das ist das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Das hat einen Beschluss fast vom 14.09. Vielleicht können Sie da ganz kurz mal sagen, worum es genau geht.
Ja, ein ganz lesenswerter Beschluss. Man muss sagen, ich wusste gar nicht, dass sich Verwaltungsrichter so gut mit der Tätowierkunst auskennen oder auskennen müssen möglicherweise. Da ging es also darum, dass sich jemand in den Polizeidienst beworben hatte und das Land Nordrhein-Westfalen gesagt hatte, nein, wir halten dich, Bewerberin, Bewerber, halten wir für ungeeignet, weil du eine Tätowierung hast. Und da war ein Totenkopf, das war Teil dieser Tätowierung und da wurde dann gesagt vom Land als potenzielle Arbeitgeberin, wir glauben, das ist gewaltverherrlichend, ja, also eine gewaltverherrlichende Aussage und das kann bei jemandem, der im Polizeidienst ist, gelinde gesagt zu Missverständnissen führen, wenn derjenige oder diejenige so den Bürgern gegenübertritt. Und dann haben die das meiner Meinung nach aber offensichtlich ganz geschickt argumentiert bei dem Verwaltungsgericht und haben gesagt, naja, liebe Richter, guckt euch das doch mal an. Das ist ja nicht nur ein Totenkopf, sondern da sind auch andere Dinge, die da in diesem Tattoo eine Rolle spielen. Da war dann zum Beispiel so eine Taube und ein weinendes Auge. Und dann wurde da so eine Geschichte draus gesponnen, dass das also wichtige Stationen aus dem Leben des Bewerbers sind, die da also in solchen Tattoo zusammengefasst waren, sodass also dieser Aspekt des Totenkopfes, / potenziell gewaltverherrlichend, der wurde dadurch eben zurückgenommen und ein etwas milderes Gesamtbild dieses Tattoo entstand. Und das Verwaltungsgericht hat gesagt, ja, das ist für uns nachvollziehbar und deswegen ist es hier nicht ein Grund, demjenigen oder derjenigen die Einstellung in den Polizeidienst zu verweigern. Also man muss sagen, das war sehr viel Detailarbeit des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, aber ich sage das jetzt auch mal ein bisschen flapsig, dafür leiste ich mir ja letztendlich auch eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, ne, dass sie sich die Details anschaut.
Komplett nachvollziehbar. Die Frage ist nur, kann es denn darauf eigentlich ankommen? Denn die Argumentation läuft ja eigentlich darauf hinaus, dass ich als Bürger sehe, was dieser Mensch dort auf seinem Arm hat. Und der erste Eindruck, der bei mir entsteht, der muss doch eigentlich der entscheidende sein.
Richtig, das ist auch so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze ist ja, kann ja auch noch mit der Berufung angegriffen werden. Das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, Münster wird sich mit der Sache befassen. Das kann man sicherlich auch anders sehen. Nicht? Man kann natürlich sagen, gut, also so ein Totenkopf auf einem Arm tätowiert, der ist schon so ein Eindruck, den man eben nicht haben will von seinen Polizisten. Nicht? Absolut richtig. Man muss, glaube ich, da auch sehen, dass viele dieser Dinge sich in dem Sinne ja auch ändern, weil sich vielleicht auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von bestimmten Phänomenen ändert. Nicht? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, viele, viele Jahre ist es her, da gab es eine Diskussion, ob Polizisten Ohrringe tragen dürfen, nicht? Im Dienst. Ja, und da wurde ja dann auch drum gekämpft bei den Verwaltungsgerichten. Und mittlerweile kann man vielleicht sagen, ich kann es gar nicht beurteilen, aber vielleicht kann man sagen, dass Tätowierungen eben doch eher gesellschaftlich akzeptiert sind, als es vor Jahren noch der Fall war. Und wenn man das Ganze dann in so einer Gesamtbetrachtung einbettet, nicht? Der Totenkopf ist nicht das Entscheidende, sondern es gibt auch andere Symbole, dann kann man, glaube ich, zu diesem Ergebnis kommen, aber man kann das sicherlich auch anders sehen und wir können gespannt sein, wie das OVG da reagiert.
Und umgekehrt ist es aus meiner Sicht bei den religiösen Symbolen, die früher zumindest, was die christlichen Symbole angeht, wesentlich häufiger vertreten waren und auch akzeptierter waren. Da gibt es ja jetzt auch wieder, na was heißt jetzt, also auch schon seit vielen, vielen Jahren, Entscheidungen und Streitigkeiten darüber, ob das Kreuz hängen darf, beziehungsweise ob die Lehrerin ein Kopftuch tragen darf. Können Sie da einen ganz kurzen Überblick
geben? Ja, sehr gerne. Also da ist völlig richtig, wie Sie sagen, Herr Krabbel, ich glaube, die Toleranz der Gerichte schon noch mal ein bisschen anders einzuschätzen. Bei den Kopftuchfällen wird auch, und meiner Meinung nach ja sehr zu Recht, darauf abgestellt, welche Art von Funktion der oder die Beamtin da ausübt. Nicht? Also zum Beispiel wird in der Rechtsprechung des BAG darauf abgestellt, das ist dieser berühmte Referendarfall aus Berlin, inwieweit eben der Beamte oder die Beamte, das sind ja in dem Fall mit den Kopftüchern, sind das ja Frauen aufgrund des muslimischen Hintergrunds, inwieweit die dem Bürger in so einem Überunterordnungsverhältnis eben entgegentreten und dann als staatlicher Repräsentant wahrgenommen werden, ja auch zu Recht. Und dann eben die Gerichte sagen, wenn das so ist, dann muss die neutrale Wirkungsweise, also die religiöse Neutralität, die muss in den Vordergrund treten. Nicht? Und da muss man dann eben sagen, da kann es dann sein, dass also Kopftücher nicht erlaubt sind, wobei das eben in anderen Funktionen im öffentlichen Dienst durchaus auch anders gesehen wird. Nicht? Und man da sagt, da kann das erlaubt sein und da kann es sein, dass die entsprechenden Beamten sich auf den verfassungsmäßig garantierten Grundsatz der Religionsfreiheit ja berufen dürfen. Das Gleiche kann man natürlich auch mit anderen religiösen Symbolen machen. Man muss sehen, in der letzten Zeit waren es fast immer religiöse Symbole, die aus dem muslimischen Glauben kommen. Aber das ist meiner Meinung nach natürlich komplett übertragbar auf christliche Symbole. Die sind meistens nicht so sichtbar. Nicht? Das spielt übrigens auch eine Rolle. Nicht? Also ein Kreuz, was vielleicht um den Hals als Kette getragen wird, ist nicht so ganz sichtbar wie ein Kopftuch, wobei man sich ja auch immer dann sicherlich darauf einlassen müsste, wie groß ist das. Nicht? Das spielt nämlich auch eine Rolle.
Für uns spannend ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht es in der Privatwirtschaft aus? Sie hatten schon angesprochen, das Verkaufspersonal, Dienstleister klassischerweise, also jeder, der in meinem Auftrag, in meinem Arbeitgeberauftrag auf die Öffentlichkeit zugeht und mich repräsentiert, möchte ich schon Einfluss nehmen. Was passiert da im Streitfall, wenn der Arbeitnehmer, also nicht im Staatsdienst ist, sondern privatwirtschaftlich angestellt ist, so nicht arbeiten soll, wie er erscheint dieser sich aber weigert, meinen Weisungen nachzukommen. Nehmen wir mal an, er wird nach Hause geschickt, obwohl er ja aus seiner Sicht seine Leistung erbringen will und sie mir auch anbietet. Kann ich dann das Arbeitsentgelt zurückbehalten, beziehungsweise welche Druckmittel habe ich eigentlich?
Auch die klassischen Fälle im Moment ja auch ganz aktuell vom EuGH wieder entschieden worden. Zwei Fälle, die aus Deutschland kamen, nicht? Also zwei Vorlagen an den EuGH, die hat er jetzt am 15.07. hat er die entschieden. Genau die beiden Fälle, die Sie auch zu Recht, Herr Krabbe, gerade angesprochen haben, die nämlich die Reaktionsmöglichkeiten der Arbeitgeberin darstellen. Nicht? Einmal der Fall einer Erzieherin, die eine Abmahnung bekommen hatte wegen Verstößen gegen die untechnisch gesprochen Kleiderordnung. Und dann der zweite Fall, eine Verkäuferin im Einzelhandel, die freigestellt wurde, also nach Hause geschickt wurde, weil dort das Unternehmen nicht tolerieren wollte, dass ein Kopftuch getragen wurde von dieser Verkäuferin im Einzelhandel, in dem Kundengeschäft. Und damit sind im Grunde genommen auch die beiden, die dritte krassere Variante noch nicht, aber die beiden Hauptmöglichkeiten ja beschrieben, die das Unternehmen hat, nämlich die arbeitsrechtliche Sanktion in Form von einer Abmahnung und dann weitergehend auch noch eine Kündigung, weil man sagt, du verstößt hier gegen eine bestimmte Vorgabe, die entweder im Arbeitsvertrag drinsteht, wo wir dich angewiesen haben, das zu tun, oder eben die Freistellung und dann meistens mit der Begründung, dass du der Arbeitnehmer dann nicht in der Lage ist, seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen und dann eben auch das Entgelt zurückzuhalten. Im Ergebnis kommt es dann natürlich immer darauf an, ist die diese Geschäftspolitik, ist die eben wirksam und kann das so gehandhabt werden? Und da kommt es dann letztendlich darauf an, sind die Abmahnungen und die Kündigungen gerechtfertigt und ist auch das Entgelt zurückzuhalten gerechtfertigt? Und da wendet der EuGH ein Konzept an, was ja letztendlich darauf hinausläuft, dass den Unternehmen schon die Möglichkeit gegeben wird. Worauf es aber letztendlich immer ankommt, ist, das muss eben durchgängig sein, nicht? Und es muss ein sogenanntes wirtschaftliches Bedürfnis auch nachgewiesen werden, nicht? Also man nennt das immer Neutralitätspolitik, die muss umgesetzt werden. Also Neutralität gegenüber Weltanschauungen, Religionen, keine religiösen Symbole, also nicht nur sagen, ich verbiete die Kopftücher oder nicht nur sagen, ich verbiete die Kreuze, die um den Hals getragen werden, sondern alles muss verboten werden. Und ich muss als Unternehmen auch immer nachweisen können, dass ich ein sogenanntes Bedürfnis habe, also zum Beispiel eine Kundenerwartung. Und der Angriff, der auf solche Vorgaben dann ja immer erfolgt, der ist fast immer gestützt auf das AGG, nicht auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Prima, vielen Dank. Zum Abschluss hätte ich auch noch mal eine ganz praktische Frage. Wenn es jetzt zum gerichtlichen Verfahren, zur gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, die kann sich ja über viele Jahre teilweise hinziehen, sollte man den Beschäftigten dann auf einen anderen Arbeitsplatz setzen? Stellt man ihn frei? Hat man dann möglicherweise ein sogenanntes Prozessbeschäftigungsverhältnis? Wie geht man da vor?
Ganz wichtiger Punkt, Herr Krabbe. Ich würde da auch gerne eben von der wirtschaftlichen Betrachtung, das ist ja auch das, was Sie damit ansprechen, rangehen. Wenn man sich diese Verfahren anguckt, die ziehen sich über Jahre hin, nicht? Das BAG hat auch manchmal die Angewohnheit, das dem EuGH vorzulegen. Das sind 3, 4, 5, 6 Jahre, die da ins Land gehen können. Deswegen muss man aus Unternehmenssicht was tun. Man kann nicht das so laufen lassen und sagen, naja, wir werden das schon gewinnen. Und das Verzugslohnrisiko, also das Nachzahlen des Entgelts, wenn wir gekündigt haben oder wenn wir freigestellt haben, das ist uns egal. Das darf nicht passieren. Deswegen ist Best Practice zu versuchen, einen anderen Arbeitsplatz anzubieten. Typischerweise ein Arbeitsplatz, wo dann zum Beispiel kein Kundenkontakt besteht. Wenn das nicht möglich ist, vielleicht sogar eine Änderungskündigung anzudenken, ja, sodass man also zumindest versucht, die Leute in Arbeit zu halten und nicht in der Situation ist, dass die bös gesprochen zu Hause sitzen und abwarten, ob sie den Prozess gewinnen und das Unternehmen das volle Verzugslohnrisiko tragen muss. Also da kann man meiner Meinung nach ganz gut arbeiten mit dem Zuweisen von anderen Arbeitsplätzen oder vielleicht sogar einer Änderung.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Das war es dann auch schon mit dieser Folge und wir hören
uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Krabbe.